Ja, wir werden uns auch ein bisschen beschäftigen mit der Kunst und mit der Technik zugleich, wo das Verbindende ist mit dem Schöpferischen überhaupt, das in beiden drinnen lebt oder leben kann drinnen. Ich möchte gerne mal praktisch anfangen. Ich habe was Schwieriges vorgelegt. Machen wir das Schwierige gleich zu Beginn. Ich habe Ihnen bei den Ich werde das gleich erklären, was das ist. Ein paar von uns kennen das schon ganz gut, aber irgendwo muss ich eins haben. Ich möchte beginnen mit dem Anfang der Schöpfungsgeschichte aus der Bibel. Aber nicht auf Deutsch, sondern in hebräischen Urtexten. Keine Sorge, Sie müssen nicht die hebräischen Buchstaben lesen können. Die sind nur so zur Information, dass man mal sieht, wie man anders schreiben kann auch. Das Merkwürdige beim Hebräischen ist ja, oder das Charakteristische ist einmal, dass Sie von rechts nach links schreiben. Also das heißt, die hebräischen Buchstaben wären alle von rechts nach links zu lesen. Damit, ich habe darunter geschrieben die Umsetzung in unsere lateinische Schrift. Wir müssten es dann einfach Wort für Wort von rechts nach links lesen. Ich mache es Ihnen einmal vor. Ich warne mich Ihnen, das im Hebräischen antun oder zeigen möchte, weil da eine ganz besondere Sprachqualität ist, die den Übergang findet von diesem fantasievollen, bildhaften, ja geradezu hellseherischen Erleben, das noch drinnen ist, es hineinzuführen ins Wort und in den Begriff. Das ist das Typische für die Hebräer, dass sie ja das, was selbst noch bei den Ägyptern sehr stark imaginativ erlebt wurde, dass sie das ins Wort hineinführen. Daher beginnen mit den Hebräern und so die Wortreligionen, die Buchreligionen. Aber in den Worten, in der Art, wie die Worte gestaltet sind, sind die Bilder drinnen. Die kann man nicht übersetzen. Das Wort zum Beispiel Bereshit, das hier am Anfang steht und auch im Anfang übersetzt wird, ist zwar logisch gesehen richtig übersetzt, aber das Bild, das dahinter steckt, ist völlig verloren gegangen. Und es wird mir jetzt ein bisschen darauf ankommen, ein paar dieser Bilder zu zeigen, die dahinter stecken, hinter diesen hebräischen Worten, die am Anfang
stehen. Das Sanskrit, das ist ja auch so
ja.
Zeichensprache. Ist die älter?
Das Sanskrit ist nicht älter. Es ist etwa, also zumindest in der Form nicht, das von allen der Ursprung ist das Phönizische. Das Phönizische Alphabet, von dem geht das alles aus im Grunde. Das erste Mal sind das Lautschriften. Bei den Ägyptern ursprünglich waren es Bilderschriften. Also es waren Bilder, Symbole, Icons, würde man heute sagen, die bildhaft etwas darstellen, die durch ein äußeres Bild, aber in Wahrheit eigentlich ein geistiges Erlebnis, ein imaginatives Erlebnis noch darstellen wollten. Beim Hebräischen, aber schon beginnend eben bei den Phöniziern, das Hebräische leitet sich vom Phönizischen ab, das Griechische leitet sich davon ab, unsere lateinische Schrift leitet sich ab, eben genauso das Sanskrit, die Schrift leitet sich davon ab. Dort wird es jetzt in ein Klangbild verwandelt. Das imaginative Erleben wird in ein Lautbild verwandelt. Weil Laute nicht beliebige Töne sind, sondern jeder Laut hat eine ganz bestimmte Stimmung einerseits, das gilt für die Vokale, die man bezeichnenderweise im Hebräischen nicht geschrieben hat, auch im Phönizischen nicht, sondern die hat man einfach erlebt, weil Stimmung, Gefühl ist etwas, was man innerlich erlebt. Und die Konsonanten, die hat man geschrieben, die sind Formen. Die stehen Formen da. Also, wenn Sie sich denken, machen Sie nur mal großes, da sieht man doch, spürt man geradezu einen Ball, eine Blase, einen Baum, einen Busch, von mir aus Blumen. Irgend so etwas. Also immer etwas, was sich aufbläht. Vielleicht sogar zerplatzt, dann wird es ein altes B. Also es kann sich differenzieren, wenn ich zu viel aufblase, das ganze Ding zerplatzt zum Beispiel. Oder wenn ich ein K, K, das muss doch irgendwas Eckiges, Kantiges sein. Das ist sicher nichts Gefälliges, Ruhiges, das ist was sehr Eckiges. Also es sind Formen, Formen, die aber aus Bewegungen entstehen. Da bläht sich etwas auf. Beim K mache ich so eine eckige Bewegung. Also es ist eigentlich eine Bewegungsspur, die ich habe. Und das wird uns dann auch Richtung Handwerk und dergleichen führen. Wir werden dann ein paar dieser Worte, die Bilder versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Wenn wir es jetzt einmal gemeinsam lesen, ich werde es einmal vorlesen und dann probieren wir es einfach gemeinsam. Also Sie müssen es Wort für Wort von rechts nach links lesen. Zeilenmäßig ganz normal von oben nach unten. Ich mache es Ihnen einmal vor. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayet ha tohu va bohu. Ve choshek al peneh tehom. Ve ruach Elohim merachefet al peneh hamayim. Va yomar Elohim yehi or va yehi or. Vayar Elohim et Haor Kito. Vayabdel Elohim ben Haor uven Hachoshek. Vayikra Elohim Laor Yom velachoshek Karalaila. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. Der erste Tag. Also das Stück da ist der erste Schöpfungstag. Wollen wir es einmal gemeinsam probieren?
Nicht so schnell.
Mach das langsam. Ja, es ist schwierig, ich weiß.
Sollen wir aufstehen oder sitzen?
Machen wir es im Sitzen. Das geht schon. Ist anstrengend genug, es zu wissen. Langsam. Weil wir versuchen, sehr deutlich die Laute zu machen. Achtung. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Beharetz hayeta tohu vabohu vechoshek al penetehom veruach Elohim merachefet al penetehamayim vayomer Elohim yehi or vayhi or vayar Elohim et haor kitor. Vayabdel Elohim ben ha'or uven ha'choshek. Vayikra Elohim la'or yom velachoshek kara laila. Vayhi erev, vayhi boker, yom echad.
Klingt ja gut.
Ja, das wunderbare Wort ist schon am Anfang dieses Wort Bereshit. Das heißt, übersetzt wird im Anfang tatsächlich, heißt das erste Buch Moses, wird auch nach diesem ersten Wort Bereshit genannt. Also bei den Hebräern in der hebräischen Bibel wird immer nach dem ersten Wort werden die Bücher genannt. Also es heißt das Wort Bereshit. Was kann man da drin erleben? Was kann man da erleben? Also es beginnt sich etwas aufzublähen. Das ist einmal das Erste. Es beginnt so eine Art Blase zu entstehen, so ein Raum, der sich aufbläht, in dem
Erst eine Ballung.
Zuerst. Ja, genau.
Dann kommt die Bewegung.
Und dann kommt die Bewegung hinein. Also das war zuerst so eine Bewegung des sich Ausdehnens. Und jetzt kommt eine eigentlich Drehbewegung hinein, mit dem etwas erregt sich da drinnen. Also es ist so eine Art, man könnte sagen, ein Raum wird geschaffen, ein Raum wird freigegeben. Die Hebräer, vor allem die Kabbalisten, sprechen vom sogenannten Zimzum, der Rückzug Gottes. Die Schöpfung entsteht dadurch, dass sich die Gottheit zurückzieht und einen Raum freilässt, sozusagen einen Raum schafft, in dem die Schöpfung entstehen kann. Das ist ganz interessant. interessanter Gedanke, also dass sozusagen der Raum, in dem sich unsere Schöpfung entfaltet, dadurch bildet, dass sich die Gottheit zurückzieht.
Und da ist eine Theorie, ne?
Ist eine bildhafte Anschauung. Es ja. ist eine bildhafte Anschauung.
Aber dass sich die Gottheit füllt mit dem, was Welt ist, das ist nicht als Möglichkeit.
Ist da nicht, nein. Also da ist, man könnte jetzt natürlich, der andere Gegensatz wäre, man könnte ein Bild machen, aus einem Punkt heraus bläht sich die Gottheit auf und das Ganze wird Welt und Schöpfung. Das andere ist, die Gottheit ist die Unendlichkeit und damit eine endliche Schöpfung möglich ist, gibt sie diesen Raum frei. Das ist für die Hebräer ganz wichtig, nämlich, dass die Gottheit außerhalb dessen steht. Das zieht sich durch das Ganze durch, die Gottheit ist nicht manifestiert in der Welt, sondern außerhalb. Und sie schafft dadurch einen Freiraum für die Schöpfung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das wird vom Christentum dann übernommen, wo dann das großartige Erlebnis passiert, sozusagen, dass ein Aspekt dieser Gottheit, eben der Christus, sich verkörpert in dieser Schöpfung. Das heißt, hineingeht in diesen Raum, der aber eigentlich von der Gottheit verlassen wurde. Und dort jetzt Wohnung nimmt in diesem Raum. Weil alle, wie soll ich sagen, Philosophien oder Weltanschauungen, die das Göttliche mit der Welt, mit der Schöpfung gleichsetzen, die haben immer das riesige Problem mit der Freiheit des Menschen, mit der Freiheit überhaupt. Da, bei den Hebräern ist das von Anfang an, wird ein Raum geschaffen, der frei ist, wo die Gottheit eigentlich nur mehr von außen etwas tut, aber wo sich selbstständig etwas entwickelt. Wo aber zugleich, und das werden wir auch gleich sehen, veranlagt ist, dass trotzdem der Christus dann da hineinkommen kann. Das heißt, es wird auch etwas vorbereitet, dass das höchste Göttliche da drinnen wirksam werden kann, aber jetzt als Individualität. Im Ich, durch das Ich des Menschen, durch die Individualität des Menschen. Also das steckt schon ein bisschen da drinnen einmal, dass dieser Raum freigegeben wird. Dieser Raum ist zunächst einmal, man könnte sagen, leer. Aber jetzt beginnt sich etwas zu regen da drinnen. Das ist das Arr, das Erd, das drinnen ist. Brigit. E klingt leise an, wird nur so ganz schwach gesprochen. E ist ja ein Vokal, wird eigentlich auch nicht geschrieben daher. Im Hebräischen werden nur die Konsonanten geschrieben. Die Vokale werden nur angedeutet durch die Punkte, die unten sind. Und das auch erst so seit dem Mittelalter, weil dann Hebräisch nicht mehr eine gesprochene Sprache war wirklich, also eine lebende Sprache, sondern es war lange Zeit eine tote Sprache, seit die Juden in der Welt verstreut wurden, in die Diaspora gegangen sind, war das eine tote Sprache. Eigentlich die Priester haben es zwar gesprochen, aber man hat es im Alltag nicht verwendet. Und dadurch ging selbst, also wenn man die religiösen Texte noch gelesen hat, die Sicherheit in der Vokalisierung verloren. Und dann hat man begonnen, die Punkte darunter zu schreiben. Das musst du so vokalisieren und das so, weil sonst kommt man sehr durcheinander. Man hat nicht mehr dieses Sprachgefühl gehabt. Damals hat man noch total in der Urzeit dieses Sprachgefühl gehabt, die richtigen Vokale dazu zu nehmen, die richtige Stimmung, die richtige, ja fast, möchte ich sagen, Andächtigkeit zu empfinden, wenn ich diesen formbildenden Kräften gegenüberstehe, den im Wort erlebe, dann antwortet mein Inneres mit einer ganz bestimmten Vokalstimmung. Eben zum Beispiel bei dem Brigitte, das ist so die E-Geste ein bisschen drinnen, also das zu sich kommen. Das ist ein bisschen drinnen.
Und die Begegnung vielleicht auch.
Die Begegnung,
oder? Der Raum begegnet einer Kraft.
Ja.
Oder einer Bewegungskraft.
Ja. Also es ist jetzt, also der Raum ist geschaffen, aber da drinnen beginnt etwas zu sich zu kommen. Sich zu spüren, so ganz leise. Und aus dem entsteht jetzt auch diese Erregsamkeit, diese Bewegung, die drinnen ist.
Das ist jetzt vielleicht auch dazu sagen, dass
ja.
jetzt die Israelis, zumindest habe ich das schon
ja.
eine Rakete abgeschossen am Mond und die heißt herrschen.
Ja, 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 ja.
Das ist ein interessanter Aspekt.
Das ist ein interessanter Aspekt, ja, ja.
Bewegung und
ja, ja.
Das ist das Anfang.
Durchaus, ja, ja. Durchaus. Durchaus.
Also diese neue Sprache hat die was mit dem alten Hebräischen?
Ja, ja, also es ist so, das Neue, also das Ivarit, das heute moderne Hebräische, ist sehr nahe verwandt. Es ist ja eigentlich künstlich wiederbelebt worden, könnte man sagen. So mit der Zionismusbewegung, also wie dann wieder die Tendenz war, den Staat Israel zu gründen oder sich dort anzusiedeln, ging stark aus, dass man das wiederbelebt. Weil vorher waren die Juden verstreut und haben mehr oder minder die Sprachen halt der Länder angenommen, wo sie gewohnt haben, vermischt. Das Jiddisch zum Beispiel ist so deutsch-jüdisch, irgendwo deutsch-hebräisch, Mischmasch und so gab es verschiedene Dialekte. Und das ist auch heute so, wenn man zuhört, wie Juden das rezitieren, also wenn welche aus dem Osten kommen, das klingt völlig anders als welche, die irgendwo aus dem Westen kommen. Es sind große Unterschiede und heute wusste natürlich keiner mehr, wie war es denn damals wirklich, weil man hat nur die schriftliche Aufzeichnung. Also das heißt, von der Aussprache her ist es heute sicher etwas anders, aber von der Schrift her kann man es jederzeit die alten Texte bequem lesen. Also viel leichter etwa, als wenn wir einen mittelhochdeutschen oder althochdeutschen Text lesen. Da muss man schon mehr grübeln, als da ist es ziemlich gleich.
Und wir haben ja auch ein bisschen Jiddisches, ne?
Ja, ja, absolut.
Wir haben ein Masel.
Masel, ja. Gott sei Dank. Maseldorf. Ja, also wir sind bei der Regsamkeit, die drin ist. Ist diese Regsamkeit, die hat, naja, etwas von dem Triebhaften auch durchaus drinnen. Es ist also durchaus was Triebhaftes drinnen, die Bewegung da drinnen. Also es ist eben gerade nicht schon die schöne, große, göttliche Harmonie oder so, überhaupt nicht. Es ist wilde, wüste Regsamkeit, Triebkraft. Daher heißt ja dann später auch die bekannte Floskel mit dem Tohuwabohu. Das kennen wir ja aus dem Alltag häufig, das Tohuwabohu. Ja, hat aber noch eine tiefere Bedeutung, aber allgemein übersetzt, das heißt wüst und leer, also chaotisch, irgendwie noch ganz ungeordnet. Und das trifft wohl irgendwo zu, also eine ungeheure, gewaltige Regsamkeit, die aber noch keine innere Ordnung hat. Und jetzt schlägt aber noch etwas gestaltend ein schöpferischer Funke, etwas Geistiges. Diese Triebkraft, das ist etwas, wenn wir das anthroposophisch ausdrücken, etwas Astralisches. Also Triebkraft. Und das muss ein geistiges Gestaltend einschlagen, dann kann Ordnung hineinkommen. Das Feuer des Geistes muss einschlagen. Das ist, kündigt sich da drin an, dem Shit. Das ist der Einschlag des Geistes. Ist im Hebräischen ganz stark der Feuerlaut. Das zischende Feuer. Und T, wenn Sie so ein T spüren, T, da stelle ich etwas hin. Das schlägt ein, dieses Feuer des Geistes. Also wie ein Blitzschlag, der da hinein. Oh je. Ja, bitte, wenn die Schöpfung losgeht. Nicht so gemütlich. Bin schon wieder still. Also wie ein Blitz schlägt ein schöpferischer Funke ein. Feuer des Geistes. Dass es Feuer ist etwas ganz Wichtiges. Auch das werde ich noch kommen. Also vom Feuerelement, vom Wärmeelement geht eigentlich alles aus. Das ist zugleich so das erste wirklich Stoffliche, was zu fassen ist. Das alles steckt so in Kurzform in dem ersten Wort drinnen. Das einfach übersetzt wird mit ihm Anfang. Aber es ist im Grunde ein Art Gesamtpanorama, wie die Schöpfung abläuft. Man kann sich das jetzt vorstellen, schlägt es ein, das fängt da drinnen an, diese rastlose Bewegung zu ordnen. Es entstehen harmonische Formen. Also das Bild kann man sich immer weiter ausgestalten. Es ist ein unheimlich gutes Meditationsbild. Also wenn man sich in das vertieft, nur diese Kräfte, die da wirken. Also der Raum wird geschaffen, das zu sich kommen ein bisschen, das eh so ganz leicht nur, Aber die triebhafte, ganz starke triebhafte Bewegung und dann dieser Feuerblitz, der einschlägt und Ordnung hineinbringt, der wie so eine Schockwelle da durchgeht und das jetzt zu ordnen beginnt. Nach und nach, immer mehr, immer feiner. Dann bildet sich da in der Fantasie, in der Vorstellung ein Bild, der das ganze Kosmos, der herausstellt, der sich herausbildet. Von mir aus sogar, wenn Sie es wollen, so wie es heute nur in den Urknall denkt, das passt halt auch irgendwo dazu. Also ein Raum, der freigegeben wird, wir hätten halt dann jetzt das Geistige auch noch nicht gegangen. Aber die Physik sieht nur das Äußere und sieht nicht die inneren geistigen Kräfte, aus denen es eigentlich kommt. Also das heißt, es muss etwas da sein, was den Raum freigibt. Es muss sich erst mit dieser Triebkraft, das ist etwas Seelisches eigentlich im weitesten Sinne, erfüllen. Dann schlägt der Geist ein, der das ordnet. Und aus dem entsteht erst das erste zarte Materielle in Form von einer, wie soll ich sagen, geordneten Wärmeströmung. Das ist das allererste, was beginnt. Das steckt in dem einen Wort drinnen.
Ist das in einer Intuition auch?
Ja.
Für mich ist das jetzt auch so ein Aufwand. Das ist
ja
auch etwas.
Ja, ja, ja. Ja.
Mich, wo man ja mit Feuer.
Im Grunde mit jedem schöpferischen Erlebnis, dass man, wenn ein Künstler das hat, dann passiert genau das eigentlich. Im Grunde genau das. Und es ist wichtig, dieser Freiraum. Weil sehen Sie, wirklich kreativ ist etwas, wenn es aus dem Nichts herauskommt, wenn es nicht schon von etwas Vorhergehendem bestimmt ist, sondern ein Neuanfang ist. Das heißt, ich muss einen Raum eröffnen, den es vorher noch gar nicht gab. Einen Freiraum. In dem kann sich das entfalten. Wir werden dann sehen, natürlich, jede spätere Schöpfung oder wenn man das fortsetzt, trifft bereits auf was Vorhandenes. Aber trotzdem, das, was neu hineinkommt, muss von diesen Voraussetzungen frei sein. Es ist nicht immer die Auseinandersetzung mit dem bereits Gewordenen und mit dem Neuen, das hineinkommt. Mit dem muss sich jeder Künstler auseinandersetzen. Er muss berücksichtigen, welches Material das ist und wie es ist. Aber dann muss ich schauen, wie kann ich meine neue schöpferische Idee da hineinbringen. Aber ganz am Anfang steht dieser Leerraum. Und im geistigen Erlebnis habe ich das immer, wenn ich schöpferisch bin.
Okay. Hast du eine Erklärung für das I? Warum sind I dann kommt?
Naja, das I ist dieser, man könnte sagen, dieser Lichtstrahl, dieser geistige Lichtstrahl, der hineinkommt. Also dieses Shit ist wie ein Blitzschlag, der hinunterkommt. Von allen Seiten. Man könnte sich vorstellen, weil die Gottheit hat sich noch außen zurückgezogen, also von der Peripherie kommt so ein Blitzschlag oder viele Blitzschläge, wenn man will. Von der Peripherie herein. Und das schlägt da rein. Das ist das Bild, das ich sehe dabei irgendwo. Also das I ist sicher dieser Blitz, der hinunterfährt. Und zwar wirklich in dem Fall ganz geradlinig. Das steckt drinnen. Ich meine, da steckt natürlich als nächstes schon drinnen im Geistigen unser Ich. Und Wort Ich ist auch das I drinnen. Nicht umsonst. Weil das Ich ist identisch mit dieser Kraft. Und daher ist dann, wenn zum Beispiel die Christuskraft da hineingeht und sich selber verkörpert in dieser Welt, und wir jetzt sagen, jetzt wirkt der Christus durch das Ich, dann ist das kein Widerspruch zu unserer Individualität, ganz im Gegenteil, sondern es ist genau die gleiche Kraft. Die gleiche Kraft, die weltschöpferisch wirkte, wirkt jetzt in jedem einzelnen Menschen. Das ist dann das große Element. Das heißt, in unserem Ich potenziell zumindest ist dieselbe Kraft tätig, die den ganzen Kosmos schafft. Fällt nur in einen Keimzustand. Aber es ist dieselbe Kraft. Das heißt, wir müssen über unser Ich ganz anders denken, als wir im Alltag denken. Es hat praktisch überhaupt nichts mit unserem Alltagsego zu tun. Und man sagt, ich bin der Herr Hofrat sowieso und habe das und das gelernt und esse gerne einen Schweinsbraten. Das hat mit dem Ich überhaupt nichts zu tun. Ich ist dort, wo wir schöpferisch sind und sonst nirgends. Wo wir schöpferisch sind im Künstlerischen, im Moralischen, Moral ist nicht, ich befolge irgendwelche vorgegebenen Regeln, sondern Moral heißt, ich stelle Regeln auf, die die Welt weiterbringen. Das ist wirklich die Moral. Sehe, wie kann ich die Welt fördern? Auf eine ganz kreative Art. Wie kann ich jeden einzelnen Menschen fördern? Da sind wir noch weit, dass man dorthin geht. Jetzt haben wir sehr viele Regeln noch, nach denen wir uns verhalten. Eigentlich müsste Geistiges, eine Moral, die aus dem Geistig kommen, darin bestehen, dass ich erkenne, was tut der Welt Not, was tut meinen Mitmenschen Not und was kann ich aus meinen schöpferischen Fähigkeiten dazu beitragen, dass das weiterkommt. In jeder einzelnen Situation. Dann schöpfe ich wirklich Moralisches aus dem Geistigen, ganz selbstständig. Ganz selbstständig, ganz aus Freiheit. Das ist ein weiter Weg, an dessen Ende wir noch lange nicht angekommen sind. Und bei den Hebräern wissen sie ja, die 10 Gebote Moses und so, die Gesetze, da wird es zuerst einmal eben gerade diese festen Regeln gegeben, an denen man das lernen kann, einmal wie sowas ausschauen könnte. Aber die Zukunft der Moral liegt darin, solche Regeln selber zu schaffen. Und zwar im ganz individuellen Sinn. Jetzt ist also diese Regsamkeit da drinnen, ich will nicht jedes Wort erklären, aber Sie sehen vielleicht schon deutlich im nächsten Wort, Bara, wird der Teil des Ganzen aufgenommen. Wieder das Pur und die Regsamkeit drin, ein bisschen mit einem A verbunden. Es ist nur das Bild ein bisschen variiert. Bara heißt schöpfen, schaffen, tun. Also das ist nur ein Teil davon. Ja, Paraban, sagt er bei uns auch in den Wienerischen. Also das ist genau das drinnen. Also das heißt einmal eine Wirksamkeit, die abarbeiten. Aber arbeiten jetzt einmal wirklich Knochenarbeit, triebhafte Arbeit, eher aber ein bisschen erzogischer. Es ist nicht der schöpferische Impuls da drinnen, lustigerweise. Obwohl es gerade nur Schaffen heißt. Aber das Schaffen ist hier eigentlich die handwerkliche Tätigkeit, könnte man sagen. Der erzogene Trieb, das Tier, das eingespannt ist, um den Wagen zu ziehen. Das ist sozusagen eine sinnvolle Tätigkeit ausführt.
Das A steht in der Arithmie für das Staunen. Ich meine,
A steht für das Staunen, kann
man sagen, der Gott staunt selber fast, was da jetzt plötzlich passiert?
Jetzt, ja. Es ist da die Offenheit auch drinnen, ich empfange, was da vielleicht der schöpferische Impuls kommt, das nehme ich auf und das verarbeite ich. Also es sind sozusagen jetzt mehr die dienstbaren Geister, die da sind. Und das sind bis zu einem gewissen Grad die Elohim selber. Die Elohim, die Mehrzahl, also El wäre die Einzahl, Elohim ist eine Mehrzahl von sieben, eine Siebenheit von Wesenheiten, die das schaffen. Also das heißt nicht einfach Gott, das ist zu allgemein, sondern es ist ganz konkret eine bestimmte Gruppe von Wesenheiten in der christlichen Engellehre, kennt man das auch, das sind die Geister der Form, die formen jetzt. Aber die sind noch nicht die Obersten in Wahrheit. Obwohl die immer die jetzt in die Tätigkeit kommen, aber sie sind nicht die Obersten.
Ich habe gestern gehört, dass der Christus der Vorsteher von den Sieben.
Genau. Und da drinnen, in diesem ersten Schöpfungstag ist genau der Moment beschrieben, wo der kommt und durch sie durchwirkt. Sie werden die meisten Hebräer nicht einmal genau wissen.
Der Christus jetzt.
Der Christus. Der Bis David jetzt sind einmal die Elohim hier und sind tätig. Die bringen gewisse schöpferische Impulse hinein. Es kommt aber auch diese Triebkraft, ist da. Wo kommt die her? Ist noch sehr unklar. Wo kommt der Christus da hinein? Sie tun einmal am Anfang was. Sie tun was, es geht dann weiter, dass die Erde noch wüst und leer ist. Also es ist dieses Tohu, Bohu. Das ist im Übrigen auch interessant, weil T ist wieder so ein Einschlag und Buh ist wieder so eine Umhüllung.
Das ist also eigentlich so eine
Bewegung. Das Wohu ist sowas und das Tohu ist sowas, was nach allen Seiten auseinander geht. So ein bisschen wie der Baum, den du da gehabt hast. Das Einschlagen und das Umfassen. Das sind die zwei Bewegungen, das sind zwei Grundbewegungen des Schöpferischen. Das aus der Mitte heraus, aus dem Zentrum ausstrahlen, aber das ist nicht verliert in die Unendlichkeit, wird es wieder eingehüllt. Wenn das rhythmisch immer wieder passiert, diese beiden Prozesse, Einschlag, Umhüllung, entstehen immer reichere Formen mit der Zeit. Und man muss dazu sagen, äußerlich würde man da noch gar nicht viel sehen. Es spielt sich einmal eigentlich in der Seelenwelt ab, also in dieser regsamen Welt. Das ist eigentlich die Seelenwelt, die zuerst gestaltet wird. Weil die Schöpfung passiert so, dass aus dem Seelischen, das wird immer lebendiger, auf der einen Seite, andererseits kristallisiert es dann irgendwann einmal bis zum Physischen. Aber das ist ein viel späterer Prozess, der im Grunde im Sechstagewerk gar nicht beschrieben wird. Wenn man es genau nimmt, beschreibt er nur einmal, wie im Seelischen, in der Seelenwelt vorbereitet wird, die Schöpfung. Dann versteht man erst dann im zweiten Kapitel der Genesis plötzlich noch einmal eine Schöpfungsgeschichte kommt, die ganze Geschichte mit dem Garten Eden. Und da steht vor allem am Anfang, es gab nichts auf der Erde, es ist schon wieder alles leer, jetzt haben wir gerade gehört, alles war da, plötzlich ist nichts mehr da. Äußerlich wird das erklärt, dass es halt zwei verschiedene Überlieferungen gab und die haben es halt beide zusammengestellt. Stimmt nicht. Es mag zwei Überlieferungen gegeben haben, aber sie schildern unterschiedliche Aspekte, weil das schildert die Schöpfung, die in der Seelenwelt passiert. Das heißt, ein Seelisches wird erst vorbereitet. Und erst dann, wenn das geschehen ist, nach einem Tag der Ruhe, das heißt nach einer Epoche der Ruhe, dann entsteht etwas physisch Lebendiges, langsam. Zuerst auch noch ganz zart, ätherisch, mehr wolkig, also dieses irdische Paradies, wie man es auch nennen kann, also wie der Dante so schön nennt, ist dieser Garten Eden auf der Spitze des Läuterungsberges irgendwo ganz oben, also sehr in luftigen Höhen, schon fast an der Mondsphäre oben. Das heißt, es ist noch was sehr Zartes, Irdisches, aber trotzdem, es ist bereits etwas, was ins Physische geht, dort erst. Und das erste Kapitel der Genesis schildert das gar nicht, sondern es schildert nur die seelischen Voraussetzungen dafür. Also es geht Schritt für Schritt. Und was das mit unserem Thema zu tun hat, das hat was damit zu tun, dass das, wenn wir schöpferisch tätig sind, egal ob als Handwerker, als Künstler, aber auch als Techniker, wenn ich einen genialen neuen Einfall habe, auch da kommt was Schöpferisches hinein, dann gehe ich, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht, genau diese Schritte durch. Das heißt, im Seelischen passiert zuerst etwas, da bildet sich etwas, da bildet sich ein Bild, wenn Sie so wollen, aber es ist mehr als ein Bild, es ist eine Seelenkraft. Wir erleben es halt nur nicht so bewusst, das ist das Problem. Aber dass so eine Idee herauskommt bei einem Menschen, das kommt nicht so von so ungefähr. Ja, wir verschlafen das meiste davon. Das ist eben nicht eine verstandesmäßige Konstruktion, wo ich nach bekannten Regeln operiere. Das brauche ich schon, um es umzusetzen. Aber der schöpferische Impuls, der kommt aus einer viel größeren Tiefe oder soll ich sagen, aus einer viel größeren Höhe. Und da spielt sich genau dasselbe im Kleinen ab. Überall im Kleinen dasselbe ab. Und dann kommt noch was Höheres. Und was sehr Auffälliges ist, wenn die Elohim erstmals zu sprechen beginnen. Sie sprechen am Anfang nicht. Wenn Sie sich das anschauen, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz ve haaretz hayeta tohu vabohu ve koshik al pinei tehom ve ruach Elohim merachefet al pinei hamayim. So, also jetzt schwebt der Geist der Elohim über den Wassern, wie es so schön heißt. Wobei, passen Sie auf, Hamayim ist dasselbe Wort wie in Hashamayim, der Himmel. Also es sind die himmlischen Gewässer und die mehr irdischen Gewässer. Das heißt, es ist etwas fließend Bewegliches, etwas Strömendes. Das ist auch jetzt nur ein Bild für das strömende, bewegte Seelische, nicht für ein wirkliches äußeres Wasser.
Das Menschenseele gleicht dem Wasser.
Das Menschenseele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es. Mhm. Genau. Ruach Elohim, Ruach. Das selbe Wort wie Rauch. Der Rauch der Elohim. Ruach ist eine ganz bestimmte Seelenqualität im Übrigen bei den Hebräern. Sie kennen, so wie man in der Anthroposophie drei verschiedene Seelenaspekte kennt, Empfindungsseele, das hat also mehr mit dem Sinnlichen zu tun, die Verstandesseele, Verstandes- und Gemütsseele, das sind die zwei Aspekte, das ist so das Mittlere, das ist eine Art, ja, noch immer etwas bildhaftes Denken, das aber, wo die Fantasie dann durchgesiebt wird, ist das so schön gesagt hast, also wo es kommt aus dem Bildhaften, aus dem Fantasiehaften und erstarrt dann im Begriff, das ist so die Verstandes- und Gemütsseele. Die Gemütsseele ist noch mehr in dem Fantasiehaften drinnen, die Verstandesseele kristallisiert es dann irgendwo, dann ist es praktisch tot. Und Ruach entspricht bei den Hebräern genau dieser Verstandesseele. Also das heißt, selbst die Übersetzung der Geist, der Elohim, ist etwas schwammig, es müsste genau heißen, und die Verstandeskraft der Elohim schwebte über den Wassern. Das heißt also, sie bringen eine gewisse verstandesmäßige Ordnung in das Ganze hinein. Und verstandesmäßige Ordnung heißt aber immer, dass man sich nur berufen kann auf etwas aus der Vergangenheit. Mit dem Verstand lässt sich nur etwas Gewordenes verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie ein schöpferischer Impuls sein wird. Ich kann ihn erst verstehen, wenn er da gewesen ist und geschaffen hat. Weil er erschafft etwas völlig Neues, ja nicht nur, dass er etwas völlig Neues schafft, er schafft neue Gesetzmäßigkeiten. So weit geht das. Ich meine, wenn die Naturwissenschaft sagt, unsere Wissenschaft beruht auf Naturgesetzen, dann baut sie nur auf dem Vergangenen auf, nur auf dem, was bereits geschaffen ist, und sie kann nicht erfassen, das, was das Schöpferische ist, das heißt, das, was weiter in die Zukunft führt. Und sie kann vor allem nicht erkennen, oder zumindest tut sie sich nur schwer damit, obwohl es schon erste Ansätze gibt, dass die Naturgesetze selbst nicht einfach so vom Himmel gefallen sind, sondern dass sie auch etwas Gewordenes sind, was erst entstanden ist, im Zuge eines Prozesses. Also die sind nicht einfach so da, sondern die sind schrittweise entstanden. Da gibt es Ansätze bereits in der Naturwissenschaft, dass man sagt, die sind vielleicht nicht immer so gewesen, wie sie jetzt sind. Die haben sich verändert, sie haben sich vielleicht entwickelt auch. Und da ist man durchaus auf einer richtigen Spur. Das hat nichts zu tun mit dieser Verstandesseele der Elohim, die halt im kosmischen Maßstab ist. Bei uns ist halt die kleine menschliche noch. Aber dass wirklich was weitergeht, dazu müssen sie zu sprechen beginnen. Und wenn Sie jetzt dazu nehmen, den Beginn des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott, das Wort sind alle Dinge geworden und so weiter. Das Wort ist, also im Neuen Testament ganz besonders, aber eben auch im Alten, ein Zeichen für die göttliche Kraft, die jetzt schaffend tätig wird. Immer dort, wo das Wort vorkommt, spricht die höchste Gottheit. Und das Sprachorgan sozusagen ist der Christus eigentlich, er ist das Wort. Das heißt, der Vater Gott bleibt im Hintergrund, der ist nie sichtbar. Daher kann man auch zum Vater nur durch den Christus kommen, wie es so schön im Neuen Testament heißt. Der Christus ist der jetzt sprechend in Erscheinung tritt, sprechend in dem Sinne, dass er schöpferisch die Welt zu gestalten beginnt. Jetzt beginnt der eigentliche schöpferische Prozess. Die Elohim in Wahrheit tun bis jetzt nur etwas Vergangenes wieder heraufholen. So eine Erinnerung aus der Vergangenheit. Das heißt, es ist eigentlich da schon geschrieben drinnen, dass da etwas noch früher gewesen sein müsste. Bis dorthin, wo das Wort erklingt, ist noch nicht wirklich etwas Neues. Es blitzt ein bisschen natürlich in den Bereshit auf, dieser schöpferische Prozess, weil das schon ein Art Vorblick über das Ganze ist. Ich möchte sagen, das Bereshit umfasst das ganze Weltgeschehen. Das heißt, es umfasst, wenn man es von den Hebräern her nimmt, bis zum Christlichen umfasst es die gesamte Bibel vom ersten Buch Moses bis zur Apokalypse, das heißt bis zum Untergang der Erdenwelt, bis was Neues kommt. Das, weil diese biblischen Schilderungen erzählen von unserem Kosmos, der sozusagen entstanden ist und wieder vergehen wird und dann wird ein neuer Kosmos kommen. Und dann, über den können wir jetzt halt nicht viel sagen noch, aber dort geht die Entwicklung weiter und auf der anderen Seite gab es vielleicht davor schon einen ganzen großen Kosmos, der notwendig war, damit die Erde, die Erdenwelt oder unser, und mit Erdenwelt meine ich den ganzen Kosmos mit, hinter und herum, dass der so sein konnte, dass der vielleicht diese Naturgesetze hat, dazu musste ein ganzer Kosmos schon daran gehen. Und in Wahrheit diesem noch einer, diesem noch einer. Im Übrigen auch so, allerdings sehr spekulativ in den Naturwissenschaften gibt es das durchaus auch, also dass man mit solchen Möglichkeiten spekuliert, dass man denkt, heute ist die Welt aus dem Urknall entstanden, ja, wie wird denn das sein, irgendwann wird es vielleicht wieder vergehen, da könnte es ja gewesen sein, dass vorher auch schon sowas gegeben hat, ist halt alles nur sehr spekulativ, das heißt, man erkennt den geistigen Hintergrund nicht. Also hier kommt immer wieder dieses Vayoma, nämlich jetzt, ab jetzt, ich habe also allerdings die nächsten Schöpfungstage nicht mit, aber wenn Sie das in der Bibel nachlesen, werden Sie sehen, ab dem Moment, wo das erste Mal hier gesprochen wird, also wenn wir Elohim sprechen, Vayoma Elohim Yehi Or Vayhi Or. Vayar Elohim et Haor Kito. In der Form geht es immer wieder weiter. Die Elohim sprechen, das heißt, eigentlich spricht der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim. Das heißt, die Christuskraft spricht durch die Gemeinschaft der sieben Elohim. Das ist das Höhere, was jetzt hineinkommt. Und nur durch diese Gemeinschaft der Elohim kann der Mensch gebildet werden. Dann später am sechsten Schöpfungstag. Ein einzelner dieser gewaltigen Götterwesen, dieser Geister der Form, wäre nicht in der Lage gewesen, den Menschen zu schaffen. Das heißt, wir sind nicht ein Bild Gottes, das ist viel zu einfach gesagt, sondern wir sind ein Bild dieser Siebenheit von Elohim, durch die der Christus wird. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Und erst dadurch, dass die Elohim dieses Schöpfungswerk dann vollendet haben, durch die Schaffung des Menschen, dass sie den Menschen nach ihrem gemeinsamen Bild geschaffen haben, dadurch steigen sie selber zu einer höheren Form auf, und die heißt dann Jahwe. Ab dort, daher beginnt er, also am siebten Schöpfungstag, plötzlich taucht dann der Name Jahwe auf. Vorher nicht, weil sie erst dadurch, dass sie gemeinsam den Menschen geschaffen haben mit der Hilfe des Christus, dadurch haben sie eine Art höheres Bewusstsein erlangt, dadurch haben sie eine Art höhere Entwicklungsstufe erlangt, und die heißt dann Jahwe. Wobei man auch sagen kann, dass einer der Elohim dieser Sprecher dieses Jahwe-Geistes ist, das ist dann der Monden-Elohim Jahwe, der dann insbesondere mit der Mondensphäre zu tun hat und von daher dann die Erdenschöpfung vorantreibt, also insbesondere diese Erdenschöpfung. Also so viele Dinge stecken da drinnen. Das wollte ich Ihnen nur so als Einstieg im Grunde geben zu dem, was hinter Kunst, hinter
hinter Kreativität eigentlich steckt. Weil, also wir beschäftigen uns jetzt bei uns in den Vortragszyklen seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, seit über 10 Jahren mit dem Schöpfungsthema, weil das, was hier im Großen geschildert wird, bei uns im Kleinen sich abspielt, wenn wir Schöpfer tätig sind. Da kann man einfach unheimlich viel lernen dabei. Und man muss es sich eben vor allem in Bildern vor Augen führen. Wir können es nicht in Verstandesbegriffen verstehen, wenn man es nicht zuvor in Bildern erlebt hat, wenn man nicht diese Schöpfertätigkeit selbst erlebt hat. Das heißt, Kreativität fängt beim Tun an, nicht beim Denken. Man kann sich natürlich sagen, ich mache mir einen Plan, ich will das und das bauen, ist schon klar. Aber das eigentlich kreative Element kann ich vorher nicht verstandesmäßig denken. Das ist für einen Künstler ganz wichtig. Wenn ein Künstler anfängt, sich auszudenken, wie das Kunstwerk sein sollte, dann ist es kein Kunstwerk mehr. Es kann trotzdem gefällig ausschauen. Bitte, es ist heute so, es gibt Computerprogramme, die können Bilder malen im Stil verschiedenster Meister und sie werden von Experten als gut beurteilt. Bei alles Technische passt, das ist wunderbar, die Pinselführung passt, die Farbenauswahl passt und trotzdem hat es mit Kunst nichts zu tun. Die sind nur deswegen möglich, weil der Computer das, was ein Künstler einmal geschaffen hat, an auch Regeln, an Gesetzmäßigkeiten, an Farbkompositionen, an Stilmöglichkeiten, dass er das imitieren kann. Und das in 100.000 Variationen. Also das heißt, so ein Computer kann halt einen echten Van Gogh sozusagen malen, genau in seinem Stil. Und trotzdem ist kein künstlerischer Impuls mehr drinnen. Der Impuls, das was einmal neu bei dem Van Gogh zum Beispiel hereingekommen ist, das ist das Künstlerische, das ist das kreative Element. Und nicht das, was das dann nachmacht. Weil natürlich hat das Nachmachen dann für die Praxis eine große Bedeutung. Gerade in der Technik ist es ja so, dass vielleicht, wenn man Glück hat und ein technisches Gerät auch schön ästhetisch gestaltet ist und auch benutzerfreundlich gestaltet ist, dann wird es trotzdem Massenware halt irgendwo heute. Im Mittelalter war jedes noch ein Einzelstück, wirklich vom einzelnen Menschen geformt. Heute ist es halt Kopie, hauptsächlich Kopie. Das macht im Tieferen dann natürlich eine gewisse Wirkung. Trotzdem, ich glaube, wir leben einfach in einer anderen Zeit, das funktioniert halt nicht mehr, sonst wird man noch immer im Mittelalter leben. Das kann halt kein Mensch sich mehr leisten, dass er jedes Schloss und jeden Schlüssel handgemacht, gefertigt, da muss man schon sehr viel Geld haben, dass das machbar wäre. Also wir leben halt vielfach von diesen Kopien heute und von den mehr oder minder guten Kopien, aber man muss sich klar sein, dass der eigentlich schöpferische Impuls draußen ist. Das heißt, der Gegenstand hat eine ganz andere Wirkung, als der wirklich individuell durchgeistigt wurde, in einer ganz einzelnen Weise. Das heißt, nur so ein Schlüssel, ob der maschinell bearbeitet ist oder handgefertigt ist, macht einen Unterschied. Aber mit dem müssen wir halt heute leben. Das heißt, es ist für uns die Aufforderung, gut, die Geistigkeit oder dieser kleine, vielleicht ist es nur ganz klein, aber immerhin ein kleiner Impuls, den dieses Ding gab damals, den musst du jetzt selber finden. Früher konnte dir das einfach durch diese Dinge übermittelt werden. Die heutigen schauen zwar schön aus, schaut ihr genau schon aus. Kein Unterschied. Trotzdem hat es eine andere Wirkung. Das ist, wie soll ich sagen, so ähnlich wie mit der Homöopathie, wo ja auch immer der Streit ist, also wenn die hochverdünnt sind, diese Hochpotenzen, das ist doch nur mehr ein reines Lösungsmittel, ist ja nichts mehr drin. Kann ja nicht wirken. Ja, es ist ein reines Lösungsmittel. Aber es hat andere Kräfte als weil es vorher mit dieser Substanz zusammen war und durch dieses Verschütteln und so weiter und diese Kräfte wirken und die wirken stark, also gerade die Hochpotenzen wirken stark. Das, und das ist im Übrigen wissenschaftlich nachweisbar, weil diese Studie halt immer das unterste Kastel. Also ich weiß das selber, weil ich studiert habe, habe ich an solchen Studien nicht gearbeitet. Und da haben wir deutlich gesehen, also es sind Unterschiede, die man spektroskopisch feststellen kann, ganz deutlich. Die chemische Analyse zeigt zwar reines Wasser, Alkoholgemisch, ja, aber wie seine Qualität beschaffen ist, sie ist anders. Sie ist anders. Und da hat man deutlich nachweisen können, also wenn ich es schüttle und wenn ich es gut schüttle und wie ich es schüttle, dass das einen Einfluss auf die Veränderung hat. Also es sind andere Kräfte drinnen. Und so ist es eben hier auch, ob ein Schlüssel maschinell gefertigt ist oder handgefertigt ist, es sind feine Unterschiede. Es ist, wenn ich einen Brief mit der Hand schreibe, ist noch ganz was anderes drinnen, als wenn ich ihn einfach über den Drucker ausdrucke. Selbst wenn ich ihn halt in einer gefälligen Handschrift vordrucken lasse. Aber dann ist es trotzdem tot. Weil da lebt in jedem Strich, lebt die ganze Seele des Menschen drinnen. Die ist gerade in den feinen Abweichungen drinnen. Oder wenn ein Musiker spielt, diese feinen Abweichungen, nicht starrer Takt, wo es immer gleich ist, es hat leichte Schwankungen drinnen. Es hat von der Lautstärke feine Variationen. Und in denen lebt Seele drin. Das kann, ein Computer kann das simulieren, aber dann ist keine Seele drinnen, sondern macht das halt irgendwie. Nach irgendeiner Gesetzmäßigkeit, aber er erlebt nichts dabei. Wenn der Künstler erlebt, dann ist sein ganzes Seelenleben gerade in diesen Feinheiten drinnen. Und wenn ein Handwerker immer ein Werkstück macht, wenn er ein Holzstück bearbeitet oder was, lebt sein Seelisches drinnen. Damit natürlich auch in Wahrheit eine große Verantwortung. Weil wenn er halt nicht gut drauf ist, ist was anderes drinnen, als wenn er wirklich geistige Gesinnung mitbringt. Ich meine, das ist heute fast nicht machbar. So sind die Bedingungen im Grunde nicht da. Aber ich will Ihnen nur zeigen, was eigentlich möglich wäre. Und daher ist es nicht so von der Hand zu weisen, dass solche Dinge, Kultgegenstände oder was, die eben so geformt wurden, dass die eine Wirkung hatten. An die Menschen. Eine andere, als wenn ich das einfach so gedankenlos oder maschinell vielleicht gar fertige. Das hatte ganz zarte Wirkungen. Und das schafft eine andere Seelenatmosphäre. Und die wirkt wieder bis in die Gesundheit hinein und so weiter. Weil das Seelische wirkt sich sehr stark auf die Lebenskräfte aus. Während das Verstandesmäßige im Grunde den Körper ruiniert. Baut das gerade die Lebenskräfte auf. Der Verstand hat es immer zu tun mit dem Toten. Und tötet auch wirklich in unserem Organismus ab. Also man kann sagen, das Gehirn, so wie es ist, ist ja einmal der Unsinn, wenn heute viel gedacht wird, das Gehirn denkt. Das Gehirn denkt gar nicht. Es ist eigentlich umgekehrt. Die Gedanken, das heißt eigentlich ein schöpferisch-geistiges baut das Gehirn. Da ist einmal schon eine gewisse Grundlage ist vorgegeben, genetisch, wie man heute sagt, wobei das sehr kompliziert ist, wie das ist. Also vor so 10, 15 Jahren hat man gedacht, ach, wenn wir die Gene alle kennen, dann werden wir alles über den Menschen wissen. Jetzt, 15 Jahre später, schaut es ganz anders aus. In den Lehrbüchern steht jetzt auf jeder zweiten Seite, ja, die Gene machen vielleicht 2-5% aus, und vom Rest wissen wir noch nicht genau, wird untersucht, ist noch unklar, ist noch unbekannt. Also es ist so ein Riesenfeld aufgetreten. Also man nennt das Epigenetik und alles Mögliche, also alles was rundherum halt ist letztlich. Und Epigenetik heißt alles, was außerhalb des Gens ist, das heißt der ganze Organismus rundherum, die ganze Umwelt gehört dazu, der ganze Kosmos wahrscheinlich gehört dazu. Also da ist noch einiges zu erwarten. Und nicht nur die paar Gene. Die Gene, die sind fast, könnte man sagen, das Verstandesmäßige in uns drinnen, die halten einmal etwas Altes fest. Da ist ein Bauplan, der hat sich bewährt, schau dir den an, den kannst du immer anschauen und wenn du meinst, dann verrennst du etwas davon. Es ist tatsächlich nämlich so, dass das sehr offen ist, dann was vom genetischen Material wirklich verwendet wird und was nicht verwendet wird. Daher hat man nicht schlecht gestaunt, wie man dann genetisch identische Lebewesen endlich geklont hat und sie schauen völlig anders aus. Völlig anders. Völlig. Was sollte das große Geschäft sein, Haustiere klonen? Also ihr Katzerl ist verstorben, jetzt klonen wir das Katzerl aus einer übergebliebenen Zelle und kriegen ja genau gleiches. Ja, peinlicherweise hat das völlig anders ausgeschaut, obwohl es genetisch identisch ist. Das heißt, mit den Genen allein funktioniert es nicht. Es ist nur ein kleiner Beitrag. Es ist sozusagen nur so ein kleines Stützgerüst, das ist wirklich halt der Schutt aus der Vergangenheit oder das Knochengerüst aus der Vergangenheit, das Konstruktionsprinzip aus der Vergangenheit, das sie irgendwo durchzieht, aber das jetzt immer wieder kreativ umgestaltet und weitergestaltet wird. Also da tut sie immer was herum. Es zieht sie ein etwas durch, das ist aber auch gut. Etwa die Schöpfung hätte nicht ihre Höhe erreicht, wenn wir jetzt immer wieder bei der Schicht von ganz von vorn anfangen würden, sagen, in der nächsten Sekunde schon wieder alles weg und von neuem. Dann bleibe ich immer wieder nur in einem Anfangszustand. Also das Wunder unserer Schöpfung, gerade der Erdenschöpfung, besteht darin, dass sich auch eine Spur durchzieht aus der Vergangenheit und die neuen schöpferischen Prozesse auf einem, ja, von mir ist, sagen wir mal, Schuttberg aufbauen, aber der ist gut, der trägt es. Das ist so, wie das Holz einen Baum trägt. Das ist auch was mehr oder minder Abgestorbenes, aber dadurch kann sich so ein gewaltiger Baum erheben. Und der Baum ist, ich will nicht sagen schöner als Blumen, aber er ist eine mächtige Wesenheit einfach. Und wenn ich sage Wesenheiten, meine ich wirklich Wesenheit, weil Gott Bäume haben unheimlich interessante Elementarwesen. Wenn man ein bisschen empfindlich ist dafür und so ein bisschen ein Gespür für so einen richtigen Baumgeist hat, der ist also ein schöner Baum, weil da ist, kriegt unheimliche Inspirationen dadurch. Das heißt, man spürt, da ist ein Wesen drinnen, das einen geistigen Charakter hat, das einem selbst Impulse geben kann. Die Anwesenheit kann man spüren. Das ist im Großen das, was eben im Kleinen drin ist, wenn der Stück handgemacht ist, da ist auch sowas drinnen. Und das kann nicht gut geben. Oder wenn er nur maschinell gemacht ist. Dann ist schon auch eine gewisse Geistigkeit drin, aber das ist halt eine Tote. Ganz eine Tote. Das ist, als Anthroposophen würde man sagen, was Arimanisches, was da drinnen ist. Also heute sind wir halt sehr viel mit diesem toten, verstandesmäßigen, berechenbaren, mit dem sind wir halt überall umgeben. Und das ist das, was die Technik macht. Und für uns kann das nur die Aufforderung sein, dann müssen wir als Gegengewicht aber Mords zuschauen, dass wir ein entsprechendes Gegengewicht schaffen durch schöpferische, kreative Impulse. Weil die Technik, die wird sicher weitergehen. In rasantem Tempo. Also es ist sicher gut, also sich manchmal zu sträuben dort, wo Blödsinn passiert und zu versuchen, es zumindest ein bisschen zu bremsen, dass nicht schon ganz unreife Dinge gleich riesig auf den Markt kommen. Aber ich versichere Ihnen, es wird nicht aufzuhalten sein. Das Tempo wird sich immens beschleunigen. Es hat sich in den letzten 200 Jahren, kann man sagen, immens entwickelt und das ist noch nicht einmal der Anfang davon, von dem, was uns noch bevorsteht. Also es wird gerade jetzt die Dinge mit künstlicher Intelligenz, sprich also maschinell verkörperter Intelligenz, das ist natürlich nur etwas Verstandesmäßiges, nur etwas, was auf der Vergangenheit beruht, was nicht wirklich schöpferischer Geist ist, aber sehr wohl den Anschein davon erwecken kann, weil durch die unendlichen Kombinationsmöglichkeiten kann das jederzeit was völlig neu Aussehendes bringen, aber Geistiges ist nichts drin. Und das wird kommen. Und ist ja jetzt schon sehr stark so, dass wir von dieser ganzen Elektronik-Computertechnik abhängig sind mittlerweile. Es wird ja nichts mehr funktionieren, kein Stromnetz, nichts mehr, es geht nicht mehr. Und auch die die neuen Kriege oder wo spielen sich ab, indem diese elektronischen Netzwerke gestört, infiltriert werden. Da brauche ich keine Bombe mehr schmeißen. Die Kunst besteht dann da in die Steuerung einzugreifen und dann vielleicht die Stromversorgung eines Landes langzulegen. Aus, Ende. Also es verlagert sich auf eine ganz andere Ebene und das wird sehr stark weitergehen. Also wir sind ziemlich unter Zugzwang, da einen geistigen, schöpferischen, kreativen Impuls dagegen zu setzen. Sonst... Naja, man soll das Geistige nicht unterschätzen. Es ist so, dass auch wenige Menschen in Wahrheit sehr viel an geistigen Impulsen hereinbringen können. Das ist so ein bisschen das, was uns diese arimanische Technik halt weismachen will, dass die ist so weltweit verbreitet, überall präsent. An jeder Ecke, jeder Schüler rennt mit seinem Handy um und um. Also in der Schule müssen sie es weggeben bei uns. Schauen Sie, die neue Bibel. Der Steffen Hartmann hat das so wie gesagt. Ja. Früher sind sie mit dem Gebetsbuch gelaufen, heute laufen sie halt mit dem herum. Also Ariman wird angebetet. So früher sind die Pfarrer halt so gegangen mit dem Gebetsbuch, heute gehen sie mit den Handys so herum.
Amelan ist der Herrgott Winkel mit dem Fernseher oder mit dem Computer.
Ja, natürlich. Ist ja so. Also wir haben heute tatsächlich also eine sehr religiöse Zeit in Wahrheit und das ist halt die Anbetung Arimans. Die ist da, also und der Glaube ist unheimlich stark und viele Naturwissenschaftler hängen auch in dem drinnen natürlich und Techniker erst recht, weil gerade dort, wo es sich in die Technik umsetzen lässt, die Naturwissenschaft selber wäre es ja gar nicht, aber dort, wo es in die Technik hineingeht und die Naturwissenschaft führt aber heute halt gerade immer in Richtung Technik, weil das ist wirtschaftlich interessant, dort habe ich es eben mit diesen toten Dingen zu tun. Mit diesen auf fertigen Gesetzmäßigkeiten beruhenden, wo das Schöpferische zum Schluss draußen ist. Das alles, was berechenbar wird. Das wirklich lebendig Geistige ist nie berechenbar. Das ist der Punkt. Das ist immer so ein Zupfer daneben. Wenn Sie nur hernehmen, wie unser Planetensystem funktioniert. War doch das Ideal schon so im 16., 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, das wie ein Uhrwerk zu berechnen. Das geht bis zu einem sehr großen Grad, aber nicht genau. Es geht sich nicht genau aus, die ganzen Dinge. Daher ist in Wahrheit langfristig das Planetensystem nicht vorherberechenbar. Ich kann es über ein paar tausend Jahre ohne weiteres vorherberechnen, das ist aber kosmisch gesehen nichts. Das ist eine Kleinigkeit. Man kann es auf 20.000 Jahre ungefähr vorherberechnen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Aber prinzipiell ist es nicht vorherberechenbar. Es gibt immer wieder kleine Abweichungen, die nicht vorhersehbar sind. Und da wird es interessant halt dann. Und das heißt, aber bei der Technik, die baut halt auf die Dinge, die irgendwo vorhersehbar sind, die vorherberechenbar sind, die zumindest produzierbar sind, in einer reproduzierbaren Form. Das heißt, das Handy soll 100.000 Mal möglichst gleich funktionieren, gleich gut funktionieren, nach den gleichen Regeln funktionieren. Also da gibt es keine individuellen Unterschiede. Das ist das typisch Arimanische, das ist die Masse. Aber ein einziger, der einen freien, schöpferischen Impuls hat, ist ein Gegengewicht gegen alle die. Da kommt es nicht aufs Massenphänomen an, sondern da kommt es nur auf die Intensität des Impulses an. Und den kann jeder aufbringen. Jeder ist wichtig, das hat Einfluss auf die Weltentwicklung. Das können halt die Leute, die an den alemannischen Hängen nicht verstehen, weil die nur die äußere Seite, die berechenbare Seite sehen und dort finde ich das nicht. Dort finde ich es exzessiv störend, wenn sie in der Rechnung nicht ausgeht. Und sonst ziemlich unglücklich damit. Aber dort ist der Raum, wo die Zukunft drinnen liegt. dieses verstandesmäßig Berechenbare ist im Grunde nur der Schatten der Vergangenheit. Das ist gut, dass wir das als tragenden Untergrund irgendwo haben, dass nicht jeden Tag in der Früh der Boden weg ist und wir in der Luft schweben, sondern es ist schon gut, dass da ein fester Untergrund da ist. Aber deswegen soll man nicht alle zu Steine erstarren. Es ist so leicht, wenn wir die Unterlage haben, auf der wir uns lebendig entfalten können. Also das arimanische Prinzip ist, dass das eigentlich alles versteinern möchte. Und dann wäre wirklich die Gefahr, dass das Schöpferische des Menschen, das heißt sein wirkliches Ich, dass das nicht mehr eingreifen kann. Dass die Menschen selber nur so eine Art Marionetten würden, die nach festen Regeln im Prinzip funktionieren und wo dieser schöpferische geistige Impuls nicht hineinkommt. Das ist eine gewisse Gefahr, dass Menschen selber zu so einer Art Maschinen werden. Von ihrem ganzen Denken her, von ihrem Wollen her, von ihrer Entschlussfreudigkeit her. Und da sind schon gewisse Ansätze da. Dann haben wir halt auch ziemlich Ausschaltung der Mitte da. Das heißt, das ist eigentlich da oben, klack, klack, da ist der Computer, der irgendwo das da unten steuert. Allerdings, was denkt er? Er denkt da oben über das, wie er das da unten möglichst befriedigen kann. Auf dem funktioniert unsere Wirtschaft halt hauptsächlich.
Und es gibt die Spaltung, ne?
Und da in der Mitte ist nichts. Das Geistige kommt nämlich eigentlich da herein. Das kommt nicht da rein, sondern das kommt hauptsächlich da herein. Und aber spüren kann man es dort, wo man in der Willenstätigkeit im Tun kreativ wird. Also Geistiges fängt eigentlich auch mit dem Willen an, aber ich muss tun. Ich muss tun, schaffen, gestalten, ausprobieren. Ich kann mir ein Ziel setzen, ein gewisses, aber nicht alles vorplanen. Das ist der Punkt. Also wenn ich bei einem Kunstwerk, ich weiß nicht, wir spielen viel Theater, wenn ich da vorher schon genau weiß, was ich alles tue in der Szene, dann ist es tot. Es kann perfekt ausschauen, das Publikum kann sich amüsieren und trotzdem ist es tot. Sondern es ist der Moment, wo ich jetzt im Moment, da ist was und den Impuls folge ich. Was jetzt hereinkommt, dann haben wir so ein kleines Bereschit, die da drin haben. Ja, ich weiß nicht, wie man mit der Zeit.
Wollen wir nicht noch abschließen? Noch
ja, wir werden noch einmal dieses Rezept
zum Abschluss. Und wenn Fragen sind, nehmen wir die auch in den Schlusstag.
Ja, gut. Wenn Sie bereit sind, machen wir es noch einmal. Langsam. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz ve-ha-aretz ha-yetar tohu ha-bohu ve-choshek al-pene-terom ve-ruach Elohim merachefet al-pene-hamayim va-yomer Elohim yehi-or va-yehi-or Vayar Elohim et Haor Kito. Vayabdel Elohim ben Haor uben Hachoshe. Vayikra Elohim laor yom velachoshe kara laila. Vayi erev, vayi boker, yom et ha. Danke.
Also ein paar Minuten hätten wir schon noch für Fragen.
Ja, gerne.